Super 8, das Kinomagazin.
Am 2. März, in knapp einem Monat, stellen wir uns alle wieder den Wecker auf 2 Uhr in der Nacht, denn es ist Oscar-Zeit. Die 86. Oscar-Verleihung findet dann traditionell in Los Angeles statt. Und wir wagen heute schon das ganz, ganz große Oscar-Orakel, werden hier sämtliche Gewinner gleich live vorhersagen. Und das machen die beiden Oscar-Spezial-Orakel-Experten Patrick Wilinski und Anna Wollner für uns. Ich grüße euch beide nochmal.
Hallo Andreas.
Hallo Andreas.
Ich muss natürlich nicht fragen, ob ihr euch den Wecker stellt in der Oscar-Nacht.
Ich stelle mir vor allem schon auf 1 Uhr, denn natürlich möchte ich auch die Red Carpet Show sehen, wo alle in den hässlichsten Kleidern über den roten Teppich laufen werden.
Patrick? Ich möchte mir nicht die Red Carpet Show ansehen, weil wir ja in Deutschland leider bestraft sind mit einem deutschen Filmjournalisten, der da am roten Teppich stehen darf und sehr blöde Lanzfragen an sehr coole Stars stellt. Und da ich mir das jedes Jahr irgendwie nicht mehr geben möchte, beziehungsweise die Amerikaner immer sehr spät kommen, werde ich den auf 2 stellen, den Wecker.
Ja, ich mache es traditionell, habe ich es manchmal sogar noch etwas später gemacht. Früher waren die Oscars ja immer so gestaffelt, dass man tatsächlich mit den ganz langweiligen Kategorien angefangen hat und sich langsam vorgearbeitet hat zu den wirklich wichtigen Kategorien. Inzwischen haben die das, glaube ich, spitz gekriegt und machen dann am Anfang schon sowas wie die Nebendarsteller, sodass man eigentlich dann doch wieder um 2 Uhr aufstehen muss, um sich das anzuschauen. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, wer moderiert denn in diesem Jahr?
Ellen DeGeneres wird es mal wieder machen.
Hat das schon mal gemacht und mal sehen. Ich muss sagen, die Latte hängt sehr hoch, weil bei den Globes Amy Poehler und Tina Fey enorm, enorm guten Eindruck bei mir hinterlassen haben und es ist nicht leicht. Die Oscars haben auch ein größeres Publikum als die Globes, aber ja, sie hat es durchaus drauf, das stimmt schon.
Zumal man ja auch sagen muss, dass bei den Globes, dass das Publikum im Saal spätestens nach einer halben Stunde alle ein Promillegehalt von 3 Promille haben, weil die ja die ganze Zeit trinken und Witze also eher zünden und ich glaube bei den Oscars sich alle wünschen, dass es möglichst schnell vorübergeht, weil dass die wirklich 3,5 Stunden da sitzen und warten.
Ja, das reicht glaube ich gar nicht. Ich glaube, es geht irgendwie bis morgens um 6, 6:30 bei uns, also mit den ganzen Werbeunterbrechungen natürlich dazwischen. Aber wir werden es ja erleben und wir möchten selber, wie ich eben schon gesagt habe, das große Orakel starten. Ich habe die wichtigsten Kategorien rausgesucht oder ein paar der wichtigsten Kategorien, gebe euch jeweils nochmal die Nominierten durch und ihr dürft abwechselnd immer sagen, wer den Oscar bekommen wird und wir halten das natürlich schriftlich fest und werden das dann nach der Oscar-Verleihung auswerten, wer hier das bessere Orakel gewesen ist. Wir machen den Anfang beim besten nicht englischsprachigen Film, so heißt es konkret und richtig nicht bester ausländischer Film oder so, wie man manchmal liest, sondern bester nicht englischsprachiger Film. Es sind nominiert Patricks Lieblingsfilm im letzten Jahr, The Broken Circle von Felix van Groningen, außerdem Das fehlende Bild aus Kambodscha von Riti Pan, Die Jagd von Thomas Winterberg aus Dänemark, La Grande Bellezza aus Italien von Paolo Sorrentino, der ja auch schon beim Europäischen Filmpreis gewonnen hat, und Omar aus Palästina von Hani Abu Assad. Anna, wer wird gewinnen?
Also ich glaube, gewinnen wird La Grande Bellezza, weil der in der letzten Zeit einfach sehr viel gewonnen hat, wobei ich habe natürlich bei jeder Kategorie auch nochmal so einen Gewinner der Herzen und da schwanke ich tatsächlich zwischen The Broken Circle Breakdown und The Hunt, also Die Jagd von Thomas Winterberg, 2 Filme, die mich auf jeden Fall mehr beeindruckt haben als La Grande Bellezza.
Patrick?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, gut, dass 3 europäische Filme da sind unter den Nominierten. Ich glaube auch, dass die größten Chancen The Great Beauty, also La Grande Bellezza hat, weil er wirklich schon mit ganz großen Vorschusslorbeeren kommt. Der Regisseur ist ein guter Bekannter Amerika, hat schon mit Sean Penn gedreht und Sean Penn ist natürlich ein großer Liebling. Der Academy hat schon 2-mal gewonnen. Ich fände es aber schön, wenn zum Beispiel Kambodscha gewinnt. Ich glaube, Kambodscha war noch nie nominiert und The Mystic Picture hat in Cannes die Ensorton Regard gewonnen. Total überraschend, ganz wenige haben ihn gesehen. Und ja, rein was die Kinematografie angeht und ein Oscar für den Film würde ja bedeuten, dass er auch vielleicht in die deutschen Kinos kommt. Das würde mich freuen. Omar aus Palästina habe ich lustigerweise nicht gesehen, kann also zu den Chancen dort nichts sagen. Aber ich glaube, Italien darf sich seit langer, langer Zeit mal wieder über einen Oscar freuen. Ich glaube, seit Fellini das letzte Mal.
Es war ja in den letzten Jahren auch häufig so, dass der Gewinner des Europäischen Filmpreises dann tatsächlich auch damit schon so eine Art Vorentscheidung für den Oscar getroffen hatte. Ich glaube, da hatten wir in den letzten 3-4 Jahren zumindest immer eine gewisse Übereinstimmung. Von daher deutet vielleicht vieles tatsächlich auf La Grande Bellezza hin, also auch euer Tipp, alle beide auf diesen Film. Beim besten Drehbuch nominiert für das beste Originaldrehbuch American Hustle, David Russell zusammen mit Eric Warren Singer, Blue Jasmine von Woody Allen, mal wieder mit dabei, der Dallas Buyers Club von Greg Borton und Melissa Wallach, Her von Spike Jonze und Bob Nelson ist nominiert für Nebraska. Wer wird gewinnen, Anna?
Patrick, fang du doch mal an.
Ja, also was man schon mal sagen kann, ist zum Beispiel, dass Woody Allen immer relativ weit vorne ist, wenn es ums Drehbuch geht. Also er hat ja schon öfter gewonnen, das letzte Mal für Midnight in Paris. Und die Leute lieben es, wie er seine Drehbücher schreibt. Und Blue Jasmine ist ein sehr starkes Drehbuch, vor allem mit zwei Kniffen am Ende, die sehr vielen gefallen wird. American Hustle und Dallas Buyers Club sind schon sehr, wie soll ich sagen, sehr konventionelle Filme. Hör ist so verrückt, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber das, was wir über diesen Film wissen, dass sich Joaquin Phoenix in die Computerstimme, gesprochen von Scarlett Johansson, verliebt. Dieser Film macht gerade unfassbar Furore, auch in den amerikanischen Feuilletons. Spike Jones ist jetzt auch ein junger, interessanter Regisseur, der jetzt noch nicht so oft nominiert war. Also zwischen Woody Allen und Spike Jones würde ich mich entscheiden wollen, aber na, die Tendenz geht in Richtung Woody Allen.
Ja, bei mir, also ich glaube nicht, dass Woody Allen das Drehbuch bekommt, weil der hat ja auch immer so ein bisschen die Eigenart, bei so Verleihungen nicht aufzutauchen. Bei den Golden Globes ist er für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden und kam überhaupt nicht.
Aber er kommt ja nie, ne? Das muss man sagen. Er genau, spielt er Klarinette nie. In New York. Das finde ich sehr cool übrigens.
Geht lieber in eine Jazzbar, das ist konsequent, aber ich glaube, dadurch, dass wirklich seit so ein paar Wochen Her so ein bisschen das Feld von hinten aufrollt, in dem Sinne, dass er überhaupt noch sich so ein bisschen reingemogelt hat in diese Oscar-Filme, die ja eigentlich schon, wenn man sich das Gesamtfeld mal anguckt, seit Toronto mehr oder weniger feststehen, mit American Hustle ausgenommen, glaube ich, dass Her das beste Drehbuch bekommen wird.
Und wann kommt der eigentlich nach Deutschland zu uns in die Kinos? Ich bin auch sehr neugierig auf Her.
Ende März.
Ende März erst. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Beim Drehbuch gibt es ja immer die zweite Sparte, nämlich also die adaptierten Drehbücher, die also auf einem bereits veröffentlichten Roman, einer Novelle oder einem Theaterstück basieren. Da sind nominiert 12 Years a Slave, Before Midnight, Richard Linklater ist mal wieder mit dabei, Captain Phillips von Billy Ray, Philomena von Steve Coogan und Jeff Pope und vielleicht dann am Ende doch so eine Art Geheimfavorit, der durch die Hintertür kommt, The Wolf of Wall Street. Von Terence Winter. Wer wird gewinnen? Anna.
Ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich könnte mir vorstellen, dass Philomena hier tatsächlich eine Chance hat, weil dieser Film eigentlich seit der Weltpremiere in Venedig von allen geliebt wird. Das ist ein älteres Thema, was die Academy natürlich auch anspricht. Das Drehbuch von Steve Coogan, der ja auch die Hauptrolle spielt, neben einer ganz fantastischen Judi Dench. Kirchenkritisch natürlich, ein Film, der bei uns, glaube ich, im April in die Kinos kommen wird. Oder aber natürlich so ein bisschen mein Favorit der Herzen für die ganze Verleihung, 12 Years a Slave. Von John Ridley, weil das einfach ein so kraftvolles Drehbuch ist, kraftvoll auch verfilmt von Steve McQueen, dass er vielleicht als bester Film der ausgehen wird und dafür aber das Drehbuch bekommen wird.
Naja, die Drehbuchpreise sind auch häufig, tut uns leid, dass es nicht für andere Preise reicht, Preise geworden in den letzten Jahren. Daher würde ich auch sagen, 12 Years a Slave, von dem ich jetzt langsam vermute, dass er jetzt doch nicht den Atem haben wird und am Ende als großer Sieger durchs Ziel zu gehen. Ich will nur mal erklären, warum zum Beispiel Before Midnight hier auftaucht, weil es ja keine Buchverfilmung ist. Die Academy hat die Regel, alle zweiten Teile, also alle Fortsetzungen, sind automatisch adaptierte Drehbücher, nämlich vom ersten Teil. Und deshalb, da Before Midnight ja der dritte in der Reihe ist, taucht er hier auf. Ich glaube nicht, dass Philomena weit vorne sein wird, weil er gerade bei den kirchenkritischen Tönen sehr stark auf Widerstand gestoßen ist in Amerika. Ich denke, zwischen 12 Years a Slave und The Wolf of Wall Street wird er sich entscheiden mit einer kleinen Tendenz zu 12 Years a Slave.
Ich finde ja, hier in dieser Rubrik fehlen eindeutig die Coen-Brüder mit Inside Llewyn Davis.
Na, die fehlen ja überhaupt, aber die haben keine Freunde. Die Coen-Brüder haben mit diesem Film einfach keine Freunde. Und ich glaube, viele haben sich erschreckt, als sie damals mit No Country for Old Men so abgeräumt haben. Die Coens, die gehören nach Minnesota in die Öden von Fargo. Und ich glaube, die haben nicht so viele Freunde. Und du hast recht, sie fehlen hier nicht nur in dieser Kategorie.
Wir machen gleich weiter mit den Darstellerpreisen bei den diesjährigen Oscars mit unserem kleinen Oscar-Orakel mit Patrick Wilinski und Anna Wollner. Gleich geht's weiter bei uns. Super 8, das Kinomagazin bei Detektor FM mit dem zweiten Teil unseres Oscar-Orakels mit Anna Wollner und Patrick Wilinski. Gerade sprachen wir schon über die Preise für die Drehbücher, wer sie möglicherweise bekommen wird in diesem Jahr. Und wir wollen jetzt zu den Darstellern kommen, fangen an mit den Nebendarstellern. Da sind bei den Frauen nominiert Sally Hawkins für Blue Jasmine, Jennifer Lawrence für American Hustle, Lupita Nyong'o, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, für 12 Years a Slave, Julia Roberts für Austin County und June Squid für Nebraska. Wer hat die besten Chancen, Patrick?
Naja, wenn man die Gewerkschaft der Schauspieler befragt, und die Preise der Gewerkschaften in Amerika sind immer die ultimativen Indikatoren für die späteren Sieger, weil die, die da abstimmen, stimmen auch über die Oscars ab. Und dort hat Lupita Nyong'o aus 12 Years a Slave gewonnen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das ihre Nacht wird und wir diesen Namen schon häufiger hören. Julia Roberts wird nicht gewinnen. Sie hat schon Oscar. Jennifer Lawrence hat letztes Jahr gewonnen. Das wird auch nichts. Ich würde es noch Sally Hawkins gönnen, weil das eine sehr talentierte Schauspielerin ist, die mir konsequent immer besser gefällt, seit Mike Lee, wo wir sie kennengelernt haben in Happy Go Lucky. June Squibb aus Nebraska, das ist eine nette Rolle, die ich finde knapp am Zynismus immer vorbeischrammt. Deshalb, dort ist das eher so eine ältere Darstellerin, hier ist eine Nominierung für dich, aber das wird's. Aber ich leg mich fest, 12 Years a Slave, Lupita Nyong'o.
Ich bin überrascht, wie sehr ich dieses Jahr mit Patrick übereinstimme, denn auch ich tippe hier auf 12 Years a Slave. Jennifer Lawrence, ich meine, die hat letztes Jahr erst für einen David O. Russell-Film einen Oscar bekommen, als beste Hauptdarstellerin damals. Sie wird jetzt hier nicht die beste Nebenrolle dafür gleich kriegen. Sally Hawkins in Blue Jasmine, glaube ich eigentlich nicht. Julia Roberts hat sich eigentlich, also mit August Osage County nach der Weltpremiere in Toronto, ist der eigentlich so komplett wieder untergegangen. Und June Squibb in Nebraska, ich habe mich sehr gefreut, als sie auf dem Grabstein ihre Hose runtergelassen hat. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Verlegenheitsnominierung, aber das ist die Nominierung an sich ist für June Squibb in dieser Rolle schon gut. Ich glaube nicht, dass es da am Ende reichen wird von Oscar.
Aber ist denn für Jennifer Lawrence wirklich der Zug schon abgefahren, nur weil sie im letzten Jahr den Hauptpreis bekommen hat? Ich glaube, wir haben das doch auch schon häufiger erlebt, dass man gedacht hat, naja, die hat jetzt doch gerade erst oder der oder die hat doch jetzt gerade erst einen Preis bekommen und schwuppdiwupps waren die auf einmal in der gleichen Kategorie wieder nominiert und haben auf einmal nochmal den Preis gekriegt.
Ja, nee, weil du meinst zum Beispiel Christoph Waltz.
Richtig,
letztes
genau.
Jahr. Ja, aber es war bei Christoph Waltz, ist das wirklich, ja, das hat sich so verselbstständigt. Und ich würde hier wirklich mal einfach darauf gehen, dass 12 Years a Slave hier nicht die großen Preise abräumen wird, weil der Film zu unbequem ist für die konservative Academy. Und in der Tat, wenn die Schauspielergewerkschaft sagt, Lupita Nyong'o hat unseren Preis gewonnen, dann wird das echt mit dem Teufel zugehen, dass Jennifer Lawrence nochmal gewinnt. Es sieht dann auch sehr blöd aus, wenn ein so starker Film, überhaupt ein sehr starkes Jahr für afroamerikanische Darsteller, so ganz ohne Preis jetzt ausgehen wird. Deshalb, ich finde schon, dass hier alle Messen gesungen sind.
Na, schauen wir mal. Bei den Männern sind für die Nebendarsteller nominiert Barkhad Abdi in Captain Phillips, Bradley Cooper in American Hustle, dann nochmal 12 Years a Slave, diesmal Michael Fassbender, Jonah Hill für The Wolf of Wall Street und Jared Leto für Dallas Buyers Club. Anna, für wen schlägt dein Herz?
Mein Herz, weiß ich jetzt gerade gar nicht, für wen das schlägt. Ich glaube aber, dass Jared Leto für Dallas Buyers Club gewinnen wird, einfach aus der Tatsache heraus, dass er bisher schon alles gewonnen hat, also alle wichtigen Preise. Das ist ja, das Spannende an dieser Kategorie ist ja eigentlich, dass Jonah Hill Daniel Brühl die Nominierung weggeschnappt hat, der hier nochmal so last minute reingerutscht ist für The Wolf of Wall Street, was ihn, glaube ich, selber ein bisschen überrascht hat. Ich habe ihn 3 Tage, bevor die Oscar-Nominierungen bekannt geworden sind, getroffen zu The Wolf of Wall Street. Da war von der potenziellen Nominierung noch überhaupt keine Rede, wobei bei Daniel Brühl ja irgendwie alle schon gemunkelt haben für Rush, gerade nach den Globes. Auch wenn er da natürlich nicht gewonnen hat, könnte das was werden, aber Jared Leto und Dallas Buyers Club, der eigentlich dafür bekannt ist zu singen, oder also er war mal Schauspieler, dann war er Sänger, jetzt ist er wieder Schauspieler und Dallas Buyers Club für mich auch so ein Schauspielerfilm ist, also Matthew McConaughey, der für mich auch den, wo ich glaube ja auch, dass er den Oscar kriegen wird, Bradley Cooper in American Hustle, der kriegt vielleicht einen Oscar für die absurdeste Lockenwickler-Frisur, Michael Fassbender in 12 Years a Slave, da glaube ich eher tatsächlich, dass es hier bei den Damen klappen wird und Captain Phillips, der ja sowieso schon so ein bisschen als jetzt schon so ein bisschen als Oscar-Verlierer dasteht, wird es, glaube ich, auch nicht machen. Also ich glaube, in dieser Kategorie wird es Jared Leto werden.
Ja, Jared Leto, das ist eine klassische Oscar-Rolle, ne? Also er ist ein transsexueller Männer, die in Frauenkleidern schlüpfen. Das schreit nach Oscar und Anna hat recht, er hat schon alle Preise gewonnen. Deshalb wird er das wahrscheinlich hier machen. Ich finde, Jonah Hill ist aber hier wahrscheinlich die größte, nicht nur Überraschung im Sinne, dass er hier ist, sondern auch positive Überraschung, weil er ist in The Wolf of Wall Street phänomenal. Dass dieser kleine, dickliche Junge aus Superbad plötzlich hier in den Oscars zum zweiten Mal nominiert ist, das letzte Mal für Moneyball, das freut mich sehr, wobei die schönste oder beste schauspielerische Leistung finde ich schon, dass Michael Fassbender in 12 Years a Slave hier gibt, als dieser Sklavenhalter, der irgendwie auch so emotional sehr involviert ist. Ich muss sagen, das ist schon eine große Überraschung, dass Fassbender als Schauspieler, der uns allen gefällt, es so schwer hat in Amerika. Er spielt immer so gewagte Rollen und kriegt halt jetzt mal eine Nominierung, aber ich glaube nicht, dass es reichen wird am Ende.
Er ist halt einfach sehr, sehr ambivalent in dieser Rolle. Das zeichnet die ja gerade aus, dass er irgendwie nicht so ganz tendenziell nur in eine Ecke gerückt werden kann mit dem, was er dort anbietet. Und das macht es natürlich auch schwierig, weil das natürlich eigentlich ein Charakter wäre, den wollen wir alle total böse erleben auf der Leinwand in 12 Years a Slave. Und er präsentiert ihn uns aber so ambivalent, wie er das eben macht mit seiner Schauspielkunst in dem Film. Das ist wahrscheinlich, was ihn am Ende den Hals brechen wird auf dem Weg zur Oscarverleihung. Vermute ich. Na, man weiß es natürlich nicht.
Ja, ich würde dir da völlig zustimmen. Also ich glaube, da ist wirklich zu sehr Ambivalenz drin. Aber ich schließe mich, wie gesagt, Anne an, um nochmal hier den Verbund für diese Oscars zu festigen. Es wird ganz klar Jared Leto werden.
Dann schauen wir doch mal, wie einig ihr euch auch bei den Hauptdarstellern seid, also bei der Kategorie sozusagen nochmal eine Stufe höher auf den Treppchen. Bei den Frauen nominiert Amy Adams für American Hustle, Kate Blanchett für Blue Jasmine, Sandra Bullock für Gravity, das muss mir erstmal jemand erklären, Judi Dench für Philomena und zum 178. Mal Meryl Streep in Osage County. Wer von euch möchte?
Ja, ich möchte. Meryl Streep, das ist einfach schon Tradition, man kann sagen.
Ich glaube, es würde was fehlen, oder?
Ja, außerdem kann man sagen, eigentlich werden nur 4 Frauen nominiert und Meryl Streep, ist doch egal. August Osage County ist ein furchtbarer Film. Meryl Streep hat sich auch schon mittlerweile 1000 Mal davon distanziert. Der ist einfach, es ist eine Parodie auf Meryl Streep und auf Tennessee Williams. Das funktioniert nicht. Also, obwohl in dieser Kategorie 4 Oscar-Gewinnerinnen und Amy Adams nominiert sind, glaube ich Tatsache, dass Kate Blanchett hier eine Nase vorhat. Diese wunderschöne australische Schauspielerin, die schon für The Aviator den Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen hat vor ein paar Jahren, wird hier als trunksüchtige, auch übrigens Tennessee Williams-Figur, so eine Art Blanche Dubois-Variante aus Endstation Sehnsucht, den Oscar mitnehmen. Warum Bullock nominiert ist, kann Jana wahrscheinlich sagen. Ich will nur sagen, dass Amy Adams ihn auch langsam verdient und sie ist wirklich sehr interessant in American Hustle. Ein sehr verrückter, seltsamer Film und da hat sie wirklich die verrückteste, seltsamste Rolle. Und es freut mich, aber es wird nicht reichen für sie.
Anna. Warum ich erklären soll, warum Sandra Bullock den Oscar nicht bekommt, das weiß ich auch nicht.
Also sie ist weil sie doch das Spermium ist. Ich dachte, das ist doch deine...
genau, das Sandra Bullock als Spermium in Gravity. George Clooney kann man natürlich als beste Nebenrolle nicht nominieren in Gravity.
Als beste Eizelle dann in dem Fall.
Aber. Er kann vielleicht als beste Eizelle oder bester
Buzz Lightyear verarsche Menschendarsteller. Floating in Space.
Sandra Bullock wird ihn nicht kriegen. Da bin ich mir auch relativ sicher, genauso wie Meryl Streep und Judi Dench. Ich glaube, das wird echt eine enge Kiste zwischen Amy Adams und Kate Blanchett, wobei ich American Hustle wirklich nicht mochte. Blue Jasmine war jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm im letzten Jahr. Ich weiß, darüber könnten wir jetzt stundenlang diskutieren, glaube ich. Aber Amy Adams ist jetzt zum 5. Mal, glaube ich, nominiert. Bei ihr ist es einfach an der Zeit, dass sie mal was bekommt. Also, das wird auch die Academy, glaube ich, wissen.
Also Amy Adams gegen Kate Blanchett. Dann kommen wir zu den Männern in der Hauptdarstellerkategorie. Und da wird es auch sehr, sehr spannend. Viele großartige Rollen diesmal mit dabei. Christian Bale für American Hustle. Bruce Dern für Nebraska in seinen alten Jahren. Leonardo DiCaprio, auch gefühlt zum 10. oder 12. Mal nominiert. Diesmal für The Wolf of Wall Street. Chiwetel Ejiofor für 12 Years a Slave. Und Matthew McConaughey für Dallas Buyers Club. Wer wird die Nase vorn haben, Patrick?
And the Oscar will go to Matthew McConaughey, wenn es nach den Buchmachern geht für seine Rolle in Dallas Buyers Club. Man muss sagen, Matthew McConaughey hat sich echt gemacht in den letzten Jahren. Er hat fantastische Rollen gespielt, unter anderem auch in The Wolf of Wall Street, auch wenn der Auftritt nur 15 Minuten oder 5 Minuten lang war. Er hat eine grandiose Rolle in Jeff Nichols Mutt gespielt, der hier leider nur auf DVD erscheint. Er verdient diese Rolle für diesen AIDS-Kranken. Übrigens heterosexuellen Mann, auch wenn ich mit dem Film Probleme habe, weil er uns dann doch sehr verschont. Ich finde aber, und das ist wirklich jetzt mal für meine Verhältnisse eine Sensation, dass Leonardo DiCaprio ihn jetzt wirklich mal verdient hat. Er hat ganz oft Nominierungen bekommen für Rollen, die ich nicht mochte und ihn auch darin nicht mochte. Es ist der erste Scorsese-Film, wo ich ihn überzeugend finde und er spielt das wirklich fantastisch. Also ich würde es ihm gönnen, alle anderen Nominierten, gut, dass sie dabei sind, tut mir leid, nicht dieses Jahr, vielleicht ein andermal, aber zwischen den beiden wird's, aber McConaughey scheint die Nase vorne zu haben.
Anna, siehst du das ähnlich oder tendierst du vielleicht eher zu DiCaprio?
Ich bin ganz entsetzt über so viel Einigkeit bei Patrick und mir, das müssen wir echt nochmal ausdiskutieren. Also Christian Bale in American Hustle, okay, der Mann hat in The Mechanic, war er ganz dünn, in American Hustle hat er Wampe. Chiwetel Ejiofor in 12 Years a Slave ist unheimlich stark gespielt, aber ich glaube, der wird einfach das Problem sein, dass die Academy seinen Namen nicht aussprechen kann. Ja. Bei Matthew McConaughey, ich weiß nicht, ich finde ihn auch, ich fand Matt, obwohl ich Südstaaten-Filme wirklich überhaupt nicht mag, fand ich im Markt ganz, ganz großartig. Ich mag Matthew McConaughey wirklich sehr als Schauspieler, aber ich glaube, es ist für ihn noch so ein bisschen zu früh und Dallas Buyers Club ist dann halt wirklich auch so eine Rolle, die angelegt ist für einen Oscar, wo man von vorne reingeht. Das ist Oscar-Material. Ein Schauspieler, der 20, 25 Kilo abnimmt, der wirklich hier körperlich an sein Äußerstes geht. Das ist was die Academy liebt. Deswegen glaube ich auch, dass er ihn kriegen wird. Ich würde es mir wirklich wünschen für Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street. Eine Rolle, in der er mich wirklich von den Socken gerissen hat. Ich habe mit Andreas eben schon kurz drüber gesprochen. Allein diese Szene im Drogenrausch, wo ihr 15 Minuten lang über den Boden robbt in sein Auto und wirklich hier mit dieser Szene für mich Filmgeschichte schreibt, weil er wirklich sich selber so an sein Äußerstes treibt, ohne dabei aber 20 oder 25 Kilo abgenommen zu haben, sondern einfach durch sein schauspielerisches Talent. Ich glaube, es ist seine 5. Nominierung und wenn die Academy ein Herz hat, dann bekommt Leonardo DiCaprio den Oscar für The Wolf of Wall Street. Aber ich glaube tatsächlich, Matthew McConaughey wird das Rennen machen.
Wobei ich ja tendenziell dann auch eher bei Leonardo DiCaprio finde, weil ich bin der Meinung jetzt, also Gewicht zunehmen, Gewicht abnehmen, das allein ist jetzt noch irgendwie keine schauspielerische Leistung. Man würde da sicherlich auch Matthew McConaughey Unrecht tun, wenn man es darauf reduzieren würde. Ihr habt natürlich insofern recht, als dass solche Rollen immer bei der Academy sehr, sehr gut angekommen wird. Und von daher befürchte ich auch, dass Leonardo DiCaprio auch an diesem Abend wieder ins Leere gucken wird. Aber, wir sind schon manches Mal überrascht worden und lassen uns natürlich auch diesmal überraschen. Und wir setzen unseren kleines Oscar-Orakel gleich fort nach einer Pause. Dann natürlich mit der besten Regie und dem besten Film. Teil 3 im großen Orakel, im Ausblick auf die Oscarverleihung am 2. März. Wir kommen zu den beiden wichtigsten, den beiden größten Kategorien, nämlich die beste Regie und dem besten Film. Fangen bei den Regisseuren an. Auch da tummeln sich jede Menge großer Namen. Alfonso Cuarón ist nominiert für Gravity. Steve McQueen ist nominiert für 12 Years a Slave. Alexander Payne ist nominiert für Nebraska. David O. Russell ist nominiert für American Hustle. Und Martin Scorsese ist nominiert für The Wolf of Wall Street. Das ist schwer, sage ich, da eine präzise Vorhersage zu treffen. Oder, Anna?
Ja, es ist natürlich leider auch kein Wunschkonzert und ich bin wirklich hin und her gerissen. Also Alexander Payne ist für mich so ein bisschen raus mit Nebraska. Das war schön, nominiert zu sein, aber es ist für mich dann doch irgendwie nicht der große Oscar-Film. Ich hoffe nicht, dass es David O. Russell wird, dass man wirklich vom Kinojahr 2013, 2014 American Hustle als den besten Regisseur in Erinnerung haben wird. Ich glaube, das wird eine ganz enge Kiste zwischen Alfonso Cuarón und Gravity und 12 Years a Slave und Steve McQueen. Wobei ich, wenn die Academy sich dazu entscheidet, das Ding 2 zu teilen, also einmal besten Regisseur für einen Film und bester Film. Also so ein Fall, wie wir letztes Jahr mit Argo hatten, aber einfach aus der Situation rausgeboren, dass Ben Affleck als bester Regisseur nicht nominiert war. Glaube ich, dass Alfonso Cuarón für Gravity den Oscar bekommt, weil er einfach aus cineastischer Sicht etwas Unglaubliches geleistet hat, denn ich hatte das Gefühl, bei Gravity einfach mal wieder richtig großes Kino zu sehen, mit einer Technik, die er neu erfunden hat. Steve McQueen, der natürlich eine Geschichte erzählt, die unter die Haut geht, aber also ich gönne es Alfonso Cuarón, dass er für 5 Jahre Arbeit an Gravity mit all dem ganzen technischen Brimborium drumherum, mit George Clooney und Sandra Bullock als Hauptdarsteller, ich glaube, das ist auch nicht immer einfach, tatsächlich hier den besten Regie-Oscar mit nach Hause nimmt.
Also wie gesagt, es geht bei den Oscars ja nie um wirklich den besten Film, sondern das, was bei dieser demokratischen Abstimmung vorne landet. Und ich wiederhole mich, da ist es immer schön zu gucken, was die ganzen Gilden und Gewerkschaften im Vorhinein an Preisen verteilen. Und das ist wirklich eine Überraschung, dass Alfonso Cuarón gewonnen hat bei der Directors Guild. Und ich muss sagen, es sah lange Zeit dieses Jahr so aus, dass American Hustle wohl nach vorne drängt. Ich glaube, David O. Russell ist so eine Art Hollywood-Aristokrat. Er hat sehr viele Freunde und das ist sehr wichtig bei den Oscars, die für ihn stimmen werden. Allerdings ist, glaube ich, auch dieser Impact von Gravity einfach ganz groß. Alexander Payne, da schließe ich mich Anna an, dieser Film ist sowieso viel zu häufig nominiert, weil er nicht ansatzweise Oscar-Stuff ist. Ich finde, ich weiß auch nicht, der hat auch wahrscheinlich viele Freunde. Steve McQueen war wirklich lange Zeit auch Favorit am Anfang der Oscar-Season. Er hat jetzt verloren, glaube ich, weil er dann doch dieses Thema Sklaverei sehr, ja, diffizil und intelligent auseinandernimmt und viel zu diffizil und viel zu intelligent für die Academy. Man muss ja auch eine Mehrheit an Leuten für sich gewinnen. Scorsese hat schon, der ist raus. Wie gesagt, es wird Cuarón und ich glaube, es ist interessant zu sagen, dass hier ein nicht-amerikanischer Regisseur gewinnen wird. Das hatten wir öfter, zuletzt aus Frankreich, Michel Hazanavicius für The Artist. Wir hatten Bernardo Bertolucci schon, Polanski, Ang Lee, die gewonnen haben. Und doch ist diese Gruppe an ausländischen Regisseuren, die den Regiepreis gewinnen, relativ klein. Und ich finde es schön, dass da mal ein Mexikaner jetzt dazu stoßen wird, höchstwahrscheinlich. Es wäre der erste, wie ich hier auf der Liste sehe.
Aber gerade weil du The Artist angesprochen hast, wen hypt denn in diesem Jahr eigentlich unser Freund Harvey Weinstein?
Onkel Harvey hat keinen.
Onkel Harvey hat aufs falsche Pferd gesetzt mit Woodrow Station und The Butler, Filme, die überhaupt nicht auftauchen. Und auch da muss man jetzt müsst ihr mir gleich mit dem Namen helfen, jetzt wird es kurz peinlich. Diese Produzentin, die gerade in aller Munde ist, die tatsächlich alleine für ihre Filme 17 Oscar-Nominierungen hat, die Harvey Weinstein in diesem Jahr so ein bisschen den Rang abgelaufen hat.
Ja, das stimmt, aber Onkel Harvey ist ja clever und hat sich schon längst auf das nächste Jahr fokussiert, wo er einen Anti-Waffen-Lobby-Film drehen will mit Meryl Streep in der Hauptrolle. Das schreit doch nach Oscar-Nominierung, oder?
Ich bin mir persönlich nicht ganz so sicher, dass Martin Scorsese schon aus dem Rennen sein soll, nur weil er für The Departed seinen Regie-Oscar bekommen hat. Ich wäre da vorsichtig. Alfonso Cuarón, ja, durchaus, natürlich, wobei das eigentlich nicht so ein klassischer Regiefilm ist, ne? Gravity, das ist ja eigentlich
aber trotzdem, der Regisseur, ich muss unterbrechen, weil Anna hat nämlich recht, wenn sie sagt, der Regisseur ist meistens auch immer gekoppelt an den Gewinnerfilm, nämlich als bester Film. Was bei Argo letztes Jahr passiert ist, das weiß keiner heute. Das ist wie ein Traum oder wie so eine Drogenparty bei The Wolf of Wall Street. Am Ende wacht man auf und weiß nicht, was da passiert ist. Aber ich würde nicht sagen, dass Wolf of Wall Street den Film gewinnen wird und dann Scorsese so einen Oscar zu geben, finde ich schon seltsam. Aber das ist einfach eine Regel. Ich würde nicht sagen, dass das nicht geht, aber das spricht schon dagegen.
Naja, wir kommen ja gleich zum besten Film. Ne? Da sind es ja seit ein paar Jahren nicht mehr nur 5 Nominierte, sondern tatsächlich 10 Filme, die es schaffen, am Ende nominiert zu sein. Eine lange Liste, alles Filme, über die wir eben schon mal kurz gesprochen haben oder sie sogar ausführlich erwähnt haben. Ich nenne sie noch mal kurz, bevor ihr eure Votings abgeben dürft. American Hustle, Captain Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Her, Nebraska, Philomena, 12 Years a Slave und The Wolf of Wall Street. Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen soll, dann scheint ihr ja in der Tendenz eher Richtung Gravity zu gehen als bester Film des Jahres.
Also ich habe da tatsächlich jetzt den persönlichen Ehrgeiz, dass ich eine Theorie, die ich schon etwas länger habe und die Patrick auch schon offensichtlich widerlegt hat und damit auch recht hat, trotzdem gerne nochmal für mich in meinem kleinen eigenen Universum bestätigt sehen möchte. Nämlich, ich habe, glaube ich, Anfang September, als ich in Toronto beim Filmfestival 12 Years a Slave gesehen habe, geschrieben, dass dieser Film einen Oscar gewinnen wird. Das Gleiche, was ich im Jahr davor mit Argo gemacht habe, wo es tatsächlich geglückt ist. Also alleine, um recht zu haben, was natürlich immer sehr, sehr wichtig ist, hoffe ich so ein bisschen auf 12 Years a Slave, aber ich wäre auch Gravity gegenüber nicht abgeneigt. Aber die Academy, die fragt mich ja leider nicht.
Anna hat zu einem gewissen Grad auch recht. Ich finde, wir sollten wirklich nochmal reingehen in diese Filme. Es sind wieder ganz viele, was wir jetzt so als Independent, ich mache mal ganz fette Anführungsstriche, die ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, um dieses Wort Independent. Ne? Nebraska ist eine schwarz-weiß Roadmovie im Mittelamerika. Philomena ist ein britischer Film über eine Frau, die ihre verschwundene Tochter finden will. 12 Years a Slave ist auch ein britischer Film über die Sklaverei in Amerika. Außer The Wolf of Wall Street und Gravity, die vielleicht so, ja, aber auch ganz sachte als Blockbuster bezeichnet werden könnten, ist das doch wieder sehr stark kleineres Kino, was hier nominiert ist. Und ich glaube auch, dass Gravity, so wie es jetzt ausschaut, die Nase vorn haben wird. Wobei, wenn ich da wieder meine Gilden- und Gewerkschaftstheorie an den Mann führen will, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren haben dort 2 Filme gewonnen. Nämlich 12 Years a Slave ex aequo mit Gravity. Und das bedeutet, da sind sich nicht alle einig. Ich glaube, am Ende wird Gravity die Nase vorn haben, weil das ist etwas, wo man, wenn man vor diesem Ballot sitzt, vor diesem Zettel, sagen kann, ah, das habe ich irgendwie verstanden, das war schon Technik und das war schon irgendwie geil. Ne? 12 Years a Slave, das schlägt schon auf den Magen, muss man ein bisschen mitdenken und das ist komisch. Aber ich, wie gesagt, das ist ganz lustig. Ich hätte vor 2 Wochen noch was anderes gesagt, aber jetzt, nachdem die Preise vergeben sind, würde ich schon sagen, Gravity wird der große Überraschungssieger dieser Oscar-Nacht werden.
Vielleicht gibt es aber auch tatsächlich den Split-Preis, dass man sagt, man gibt die Regie an Gravity und Alfonso Cuarón und entscheidet sich beim besten Film dann eher für 12 Years a Slave, wo ich ja auch so ein Bauchgefühl habe, das ist auch wieder so ein typischer Oscar-Moment. Ja, wir erinnern uns an die Sklaverei, alle stehen auf und applaudieren und fühlen sich betroffen und klopfen sich gegenseitig auf die Schulter, dass man jetzt mal daran gedacht hat, so ganz verlogen, wie das ja manchmal bei solchen Veranstaltungen halt eben auch abläuft. Und ich könnte mir sowas ehrlich gesagt auch ganz gut vorstellen.
Aber was sagt ihr denn zu diesem Wegbleiben von Blockbuster-Filmen? Es gibt nämlich eine sehr interessante Theorie zu sagen, dass die Oscars sich durch diesen stärkeren Fokus auf, in Anführungszeichen, mutigere, etwas abseitigere Filme konzentriert, also wirklich mit Anführungsstrichen abseitig, dass da die Zuschauer natürlich wegbleiben, weil das amerikanische Publikum aus dem Bible Belt, für das Onkel Harvey ja zuständig ist, sagen wird, das ist ja nicht unser Film, die haben wir vielleicht zur Hälfte gar nicht gesehen dieses Jahr im Kino, warum sollten wir dann die Oscars sehen, wenn dann Filme ausgezeichnet werden, die wir gar nicht gesehen haben, dann fallen die Zuschauerzahlen, ABC kann das nicht mehr leisten, dann verschwinden die Oscars auf einen kleinen Spartensender. Und wenn man das jetzt so weiterspinnt, könnte man sagen, die Academy schafft sich so ein bisschen selber ab. Und da hängt ja auch noch so ein großer Recherchepool an der Academy, ist ja eine wissenschaftliche Institution. Ich sehe das schon seit Jahren sehr kritisch, dass hier so eine Filme, auch unter anderem No Country for Old Men, immer wieder auch gewinnen.
Ja, aber was hätten sie denn von den Major-Blockbustern nehmen sollen? Also da ist ja nichts da, was auch nur annähernd die filmische Qualität besessen hätte, dass man sagen könnte, das wäre jetzt ein Oscar gerechtfertigt gewesen. Man macht sich ja lächerlich, wenn man solche Blockbuster auszeichnet, nur weil sie von einem großen Publikum gesehen wurden. Also ich glaube, das letzte Mal...
Ja,
aber
die Oscars sind ja nie ein Kunstpreis. Ne? Da geht es auch schon immer um Kommerz. Und World War Z oder so weiter, ist ja egal, ob ich den gut finde. Man muss ja auch gucken, wo die Leute reingeströmt sind. Das war jetzt nicht Philomena und auch nicht Nebraska. Ne?
Aber das habe ich jetzt schon länger nicht mehr das Gefühl bei den Oscars, dass da auf Zuschauerzahlen geschielt werden. Das hat man mal versucht, wenn man Anne Hathaway und James Franco hat moderieren lassen, vollkommen zugedröhnt und nach 5 Minuten verzweifelt von der Bühne gezogen hat. Aber für mich war also in den letzten Jahren die Oscars schon immer, also du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass Brokeback Mountain oder LA Crash ein großer Blockbuster war.
Nee, genau, das sage ich ja, das meine ich ja damit, ja. Und dass wir jetzt 10 Nominierte haben in der Kategorie, ist ja auch eine Änderung gewesen, um mehr auch Blockbuster umfassen zu können und nicht noch mehr kleine Filme. Denn, Andreas hat es ja am Anfang gesagt, die Reihenfolge der Oscar-Vergabe wurde auch dem Publikumsgeschmack untergeordnet, dass man sagt, die wollen nicht mehr so lange sitzen, man hat mehr Tanznummern eingebaut. Die sind schon sehr, sehr, sehr stark auf die Quoten fixiert. Das müssen sie auch sein, weil das verdammt nochmal sehr viel Geld kostet, diese Veranstaltung. Und ich glaube, wir unterschätzen das enorm, zu sagen, dass das hier so eine Veranstaltung wird wie Cannes. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Blockbuster alle besser sind, aber Pain and Gain hätte man jetzt durchaus reinnehmen können.
Naja. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da mangelt es einfach generell an Filmen im Blockbuster-Kino, die diese Qualität mitbringen, dass man sagen könnte, das rechtfertigt es am Ende. Man hatte mal so etwas, ja, als der Herr der Ringe, The Return of the King, ausgezeichnet wurde für die gesamte Serie, da hatte man zum letzten Mal so einen Blockbuster mit einem, nennen wir es mal, mit einem etwas größer angelegten Tiefgang, der eben auch so ein bisschen intellektuell angesprochen hat und nicht nur über seine Effekte und visuell. Ich glaube, das ist dann eher der Krise des Blockbuster-Kinos allgemein geschuldet, dass die jetzt bei den Oscars keine große Rolle spielen werden. Wo ich mir ziemlich sicher bin, und das lässt sich auch zusammenfassen, wenn ich hier nochmal eure Tipps so ein bisschen Revue passieren lasse. Es scheint auf jeden Fall eine Oscar-Verleihung zu werden, in der mehrere Filme mit gleich vielen Preisen ungefähr bedacht werden. Am Ende werden vielleicht 3-4 Filme rausgehen, die alle so 3-4 Oscars gewonnen haben. Und es wird höchstwahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, eben nicht den einen Oscar-Film geben, der am Ende 6, 7 oder sogar noch mehr Trophäen mit nach Hause nehmen kann.
Das stimmt.
Warten wir es ab. Am 2. März ist es soweit und dann stellen wir uns, wie gesagt, alle wieder die Wecker. Entweder auf 1 Uhr, wenn der rote Teppich mit dabei sein soll, oder auf 2 Uhr, wenn man mit dabei sein will, wenn die ersten Oscars verliehen werden. Ich sage vielen Dank, Patrick Wilinski und Anna Wollner, für diesen doch recht umfangreich geratenen Vorausschau auf die Oscars. Danke euch beiden.
Gern geschehen.
Bitte.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.